Ihr Lieben, wir zünden heute nur drei Lichter am Adventskranz an. Hier und da läuten ein paar Kirchenglocken. Wir singen einige Advents- und Weihnachtslieder. Es ist eher ein ruhiger und bescheidener Klang. Und trotzdem geht auch an diesem Advent wieder die Sonne der Ewigkeit für uns auf. Jesus zeigt uns etwas von seinem Glanz. Er möchte die Hoffnung neu in unseren Herzen wecken. Das Jahr über wurde diese Hoffnung von vielen Dingen überlagert. Leid und Schmerzen haben uns zu schaffen gemacht. Sorgen haben unser geistliches Leben erstickt. Aber nun holt Jesus im Advent die Hoffnung wieder aus ihrer Nische hervor. Er stellt sie neu auf, genauso wie wir unsere Lichterketten und den Adventsschmuck irgendwo vom Dachboden wieder hervorgeholt haben. Die Hoffnung soll nicht länger bei uns herumdümpeln. Sie ist viel mehr als eine einsame Kerze in der Dunkelheit. Sie ist unser Leben. Die Hoffnung soll wieder das Schwungrad unseres Lebens werden, denn sie ist stärker als alles, was uns lähmen will. Mit Hoffnung sind wir nie ohne Ziel. Mit Hoffnung sind wir nie ohne Weg. Mit Hoffnung sind wir niemals in der Angst allein gelassen. Schon der Philosoph Immanuel Kant hat daher die Hoffnungsfrage zu einer der wichtigsten Fragen unseres Lebens erklärt. Was darf ich hoffen? Und welche Zukunft liegt vor mir? Diese Fragen gilt es zu klären, immer wieder. Stellen wir diese Frage Bernd, dann wird er uns mit Begeisterung von Haiger erzählen. Im Januar fängt er in Rodenbach eine neue Stelle als Jugendpastor an. Außerdem darf er helfen, den Hessentag 2022 in Haiger vorzubereiten. Und seine neue Wohnung befindet sich auch in der Nähe von Haiger. Bernd ist gespannt auf das, was kommt. Er kann es kaum erwarten. Alle Sinne sind wach und geöffnet, um bereit zu sein. Denn die Hoffnung ist wie eine Lupe. Sie hilft, die Gegenwart klarer zu sehen. Und das ist gut so und völlig normal. Die Bibel wird nicht müde, uns immer wieder wach zu rütteln mit den Worten: Wacht, seid bereit, richtet euch darauf aus, dass der König der Könige zu euch kommt. Doch die Jünger schlafen im Garten Gethsemane ein. Von 10 Brautjungfern sind nur 5 bereit, als der Bräutigam kommt und die Hochzeit losgeht. Und die Diener, die das Haus Gottes in Ordnung halten sollen, vernachlässigen ihre Arbeit. So erzählt Jesus es in seinen Gleichnissen. Damit es uns nicht so ergeht, hören wir nun in einen der ältesten Texte des Neuen Testaments hinein. Paulus schreibt im Jahr 50 nach Christus an die Thessalonicher: Von dem Zeitpunkt, an dem Jesus wiederkommt, und der Zeitspanne, die wir noch warten müssen, brauche ich euch nichts zu schreiben. Denn ihr wisst doch ganz genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ein erster Gedanke dazu, das Fundament der Hoffenden. Ich glaube ganz fest daran, dass Jesus mich nicht mit dieser Welt untergehen lässt. Er lässt mich nicht im Stich und er lässt auch dich nicht im Stich. Er kommt wieder. Ja, er ist schon unterwegs zu uns, denn er überlässt die Welt nicht ihrem Schicksal. Jesus ist ja schon einmal in das Elend dieser Welt herabgekommen und er wird es nochmal tun. Er überlässt seine weinenden Kinder nicht ihren Tränen. Er kämpft um uns. Er nimmt den Teufel gefangen. Er baut für uns Wohnungen im Himmel. Das ist das Fundament unserer Hoffnung. Jesus kommt wieder, um uns eine neue Heimat im Himmel zu schenken. Und wir werden in einer neuen Schöpfung als erneuerte Menschen leben. Beim ersten Mal hat Jesus alle mit seinem Kommen total überrascht. Maria und Josef, die Hirten, die Leute in Bethlehem, die Pharisäer und wie sie alle heißen. Und wie wird das beim zweiten Mal werden? Die meisten werden wohl wieder nicht mit ihm rechnen. Darum fragt Jesus: Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die in Treue auf ihn warten? Wie sieht das aus bei uns? Die Menschheit ist damit beschäftigt, ihre Probleme zu lösen. Klimakatastrophe, Überbevölkerung, Energiewende, Flüchtlingsströme, Hungersnöte, Krankheiten und so weiter. Was soll da der Glaube an Gott bringen? Viele sind auch zu stolz, um auf einen Erlöser zu hoffen. Sie führen ein in ihren Augen gutes Leben, Sie haben alles, was man sich wünschen kann. Sie brauchen keinen Erlöser. Und selbst unter uns Christen macht sich bei vielen Ungeduld breit. Viele warten nicht länger auf einen Messias. 1000 Jahre sind für sie wie ein Tag, ist für ihn wie ein Tag, aber für uns wie eine halbe Ewigkeit. Darum wird Jesus für die meisten Menschen wie ein Dieb in der Nacht kommen. Er wird sie überraschen. Er wird in ihre Lebensprogramme eindringen und das wird sicher nicht angenehm sein. Paulus sagt, wenn die Menschen sagen werden, alles ist ruhig und sicher, dann wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen, so wie die Wehen über eine schwangere Frau. Da gibt es kein Entrinnen. Wenn die Zeit gekommen ist, brechen die Wehen aus heiterem Himmel los. Niemand kann den Moment genau vorhersagen und niemand kann sie aufhalten. Und genauso wenig wird Jesus zu bremsen sein, wenn er kommt. Alle werden ihn sehen und alle müssen sich ihm stellen. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Ich weiß, dieses Unvorhersehbare nervt uns. Wir hätten es lieber, wenn wir Datum und Uhrzeit in unseren Terminkalender eintragen könnten. Dann könnten wir uns auch besser vorbereiten, denn das wünscht sich Jesus ja anscheinend von uns. Aber mal ehrlich, je näher der Tag rücken würde, umso hysterischer würden wir werden. Und je weiter weg der Tag liegen würde, umso lässiger würden wir an die Sache herangehen. Ich erinnere mich noch an meine Studentenzeit. Die Prüfungstermine lagen doch immer lange vorher fest. So schien noch ganz viel Zeit für diese und jene Aktivität zu sein. Doch plötzlich waren es nur noch 3 Tage bis zum Prüfungstermin. Hektik brach aus. Hätte ich doch ein bisschen früher angefangen zu lernen, dann wären in meinem Gedächtnis jetzt nicht so viele Lücken. So ähnlich würde es uns auch mit der Adventszeit gehen. Wenn wir den letzten Advent in unseren Endzeitkalender eintragen könnten, dann würden wir schnell darüber unsere täglichen Aufgaben versäumen. Wir würden Jesus unweigerlich untreu werden und sagen, ach, unser Herr kommt ja noch lange nicht zurück. Jesus selbst hat einmal mit genau diesem Beispiel uns gewarnt. Er erzählt das Gleichnis vom untreuen Diener. Wenn der Diener sich sagt, so bald kommt mein Herr ja nicht zurück, und anfängt, die ihm unterstellten Diener zu schlagen und mit Säufern Gelage zu halten, dann wird sein Herr an einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn der Diener überhaupt nicht damit rechnet. Er wird diesen Diener hart bestrafen und dorthin bringen lassen, wo die Scheinheiligen ihre Strafe verbüßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Also ist es doch viel besser, dass wir in diesem Stadium des noch nicht, aber bald leben. Noch kommt Jesus nicht, aber bald wird er kommen, daran glauben wir. Das macht die Sache spannend und ich hoffe, dass du gespannt bist auf Jesus. Du brauchst doch keine Angst zu haben, dass du Jesus verpassen könntest. Er wird ganz sicher auch zu dir kommen. Und ich hoffe, er wird in dir einen Diener vorfinden, der auf seinen Herrn gewartet hat. Darum lass die Hoffnung wieder das Fundament deines Lebens sein. Klammere dich an sie wie ein Seil und lass dich von Gottes Verheißung in die Ewigkeit ziehen. Leg dir die Lebenseinstellung eines Hoffenden wieder zu. Paulus sagt, ihr aber lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern, sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem Tag gehören. Ich finde es erstaunlich, wie traurig und niedergeschlagen und hoffnungsarm manche Christen leben. Sie versumpfen in den Schreckensszenarien dieser Welt. Das Weltende ist für sie ein einziges Horrorszenario, die Offenbarung ein Buch mit 7 Siegeln. In ihnen tobt ganz viel Ohnmacht und wird begleitet von einem Mangel an Wissen. Daraus resultiert bei vielen schließlich eine lähmende Lauheit. Sie denken an die Zukunft nicht mit Freude, sondern nur mit ganz viel Angst und Sorgen. Die Welt wankt, Bernd geht, der Terror nimmt Überhand. Der Islam wird uns alle kriegen, das Klima tötet uns oder der Hunger oder der Durst. Der Antichrist kommt, die große Trübsal auch und dann noch das letzte Gericht. Warnschilder werden hochgehalten, man ist wachsam und bemüht, das christliche Abendland zu retten. Aber was bringt das, wenn dabei die Freude auf den großen Tag verloren geht, an dem Jesus kommt? Die Angst sieht immer nur die Krisen. Die Hoffnung aber erkennt die Chancen in all den Krisen. Darum denk bei den vielen Lichtern, die in diesen Tagen brennen, daran, dass du doch selbst ein Licht- und Hoffnungsträger durch Jesus bist. Jesus, das Licht der Welt, wohnt in dir und er will durch dich strahlen. Ich freue mich jedenfalls total auf den Tag, wenn das Reich Gottes seinen vollkommenen Glanz entfaltet. Ich freue mich auf die Zeit, wenn die Schmerzen endlich ausgeschmerzt sind, wenn es kein Geschrei oder Leid mehr geben wird. Ich bin total dankbar, wenn ich daran denke, dass die Ungerechtigkeit eines Tages ein Ende haben wird. Und der Richter hat das Gesicht von Jesus. Ich muss mich also auch nicht davor fürchten, selbst wenn mein Versagen dort zur Sprache kommen wird. Ich sehne den Tag herbei, an dem der Satan endlich aufhört, wie ein angeschossener Löwe zu brüllen. Er wird niemanden mehr ins Verderben führen und das Sterben wird auch endlich der Vergangenheit angehören. Advent ist die Zeit, in der ich mich auf die Farben der Ewigkeit konzentriere. Und ich weiß, dass mich Jesus eben nicht wie ein Dieb überraschen wird, wenn er kommt. Er ist doch mein Freund, der sogar von unterwegs ein paar Zeichen mir sendet. Und ich hoffe und bete, dass er auch dein Freund ist, dass du mit ihm verbunden bist und dass sein Licht auch in den Krisen dieser Welt für dich leuchtet. Und wenn dich die Angst vor der Zukunft das nächste Mal wieder niederdrücken will, dann erzähl Jesus doch davon. Und wenn die Zweifel dich quälen wollen, dann rede mit Jesus darüber. Er ist dein Freund und er versteht solche Fragen wie: Werde ich wirklich in den Himmel kommen, wenn ich sterbe? Werde ich vor dem Richterstuhl Gottes bestehen? Wird es mir im Himmel gefallen? Werde ich dort meine Freunde wiedersehen? Und wo werde ich wohnen? Jesus wird dir vielleicht nicht auf all diese Fragen Antwort geben, aber du kannst dich darauf verlassen, was in der Bibel steht. Und dort heißt es: Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und im Herzen glaubst, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Und Jesus sagt in Johannes 5, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht, denn der Heilige Geist wohnt in ihnen und der kann nicht sterben. Merkst du, Jesus hat wirklich alles für dich getan, damit du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst. Darum verlass dich auf ihn. Und wenn du dir das nächste Mal Sorgen darüber machst, dann gib sie an Jesus weiter. Vielleicht hilft dir dabei ja ein solcher Sorgenübergabevertrag zwischen dir und Jesus. Paragraph 1. Ich übergebe Jesus Christus meine Sorgen und verliere alle weiteren Bearbeitungsrechte. Paragraph 2. Er übernimmt meine Sorgen zur weiteren Bearbeitung und kommt für die allerbeste Erledigung auf. Paragraph 3. Die Anzahl der übertragbaren Sorgen ist unbegrenzt. Und Paragraph 4. Ganz wichtig, die Rückgabesperrklausel. Bei dem Versuch, rechtswidrig die Sorgen wieder an sich zu reißen, ist der Unterzeichnete zu folgendem Gebet verpflichtet: Jesus, ich danke dir, dass du meine Sorgen endgültig übernommen hast. Ich vertraue darauf, dass du dich ganz für mich einsetzt. Dieser Tipp, die Sorgen bei Jesus abzuladen, stammt übrigens von Petrus. Und Petrus empfahl diesen Vertrag den Christen, die verfolgt wurden, die täglich damit rechten mussten, eingesperrt oder getötet zu werden. Diese Leute hatten wirklich Grund, sich Sorgen zu machen. Da komme ich mir mit meinen Sorgen oft ganz klein vor. Doch egal, ob die Sorgen groß oder klein sind, die Kraft, die wir in die Sorgen investieren, fehlt uns, um fröhlich leben zu können. Darum lade ich dich ein, diesen Sorgenübergabevertrag einzugehen. Werde wieder ein fröhlicher Christ, der mehr auf das Licht als auf die Dunkelheit sieht. Sei ein Kind Gottes, für das Jesus als Freund und nicht als Dieb wiederkommt. Das führt uns zu einem dritten Aspekt, der Ethik der Hoffenden. Paulus schreibt: Und weil wir nicht mehr der Nacht und der Dunkelheit gehören, wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wer schläft, tut es in der Nacht, und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Wir aber gehören dem Tag und wollen deshalb nüchtern sein. Dass wir nicht schlafen sollen, ist natürlich bildlich gemeint. Jesus will nicht, dass wir das Allerletzte aus uns rausholen und uns zugrunde richten, weil wir ja im Himmel noch genug uns ausruhen können. So hat das mal Papst Johannes Paul II. Ausgedrückt, als er auf seinen Gesundheitszustand angesprochen wurde. Jesus will keine abgerackerten Leute. Ihm geht es vielmehr darum, dass wir unser Leben nicht verplempern, dass wir im richtigen Moment für ihn da sind. Er nennt auch Beispiele für Leute, die schliefen, zum Beispiel die Menschen zur Zeit Noahs. Die haben Noah ausgelacht, als er auf dem trockenen Land ein Schiff baute. Sie haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Erst als ihnen das Wasser bis zum Hals stand, haben sie gemerkt, wofür so ein Schiff auf dem Land tatsächlich gut sein kann. Wachsam zu sein heißt für Paulus auch, sich nicht berauschen zu lassen. Wir haben keinen Grund, unsere Sorgen mit Alkohol zu ertränken, auch wenn die Gegenwart vielleicht hoffnungslos für dich aussieht. Ja, selbst fromme Leute können in einen Rausch kommen. Noch nie war das Angebot an Ablenkung so groß wie heute. Mit Netflix, Amazon, Facebook, Instagram und Co. können wir in eine andere Welt abtauchen. Viele versinken darin, sodass die Mahnung der Bibel ein ganz neues Gewicht bekommt. Bleibt wach und nüchtern, damit ihr Jesus nicht verpasst. Henry Nouwen sprach an dieser Stelle immer von Nepsis, also nicht Netflix, sondern Nepsis. Das ist das griechische Wort für die Wachsamkeit des Herzens. Nepsis bedeutet, bewusst zu leben. Es heißt, seine Gefühle auch mal anzusehen. Wie oft wunderst du dich über deine Reaktion? Du wirst wütend und weißt nicht warum. Du versinkst irgendwo und weißt nicht warum. Da schlummern Dinge in dir, die du dir noch nie angesehen hast. Nepsis heißt, endlich aufzuwachen und mal hinzuhören. Achtsames Leben ist heute ja ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Aber als Christen geht es bei dieser Achtsamkeit vor allem um eine innere Wachsamkeit und Offenheit für Jesus und sein Reden. Wir sollen wachsam sein für das, was die Bibel uns sagt, was Jesus uns sagt. Und daneben sollen wir natürlich auch hören, was in unserer Gesellschaft so passiert. Und am besten ist, wenn wir so achtsam sind, dass wir das beides zusammenbringen. Wir verschließen also nicht die Augen vor den Problemen der Gegenwart, aber wir haben einen anderen Blick auf sie. Wir wissen, dass uns eine unsichtbare Welt umgibt. Das Reich Gottes wächst. Und Paulus empfiehlt uns daher, die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nah herbeigekommen. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Menschen der Hoffnung, Menschen mit Nepsis legen also die Werke der Finsternis ab. Aber was heißt das praktisch? Paulus sagt, dass uns die Bibel oft einen Spiegel vorhält. Wenn wir die Worte Gottes lesen, erkennen wir, dass vieles in unserem Leben nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Es passt nicht zu ihm. Wir brauchen Veränderung. In den Prüfungen und Widerwärtigkeiten des Lebens verhalten wir uns oft kleingläubig. Wir sind verzagt, wir sind wehleidig und ungeduldig. Manchmal zweifeln wir sogar an Gottes Barmherzigkeit. Darum war die Adventszeit auch immer eine Zeit der Besinnung und der Buße. Doch leider lesen viele Menschen die Bibel heute nur noch wie ein Kochbuch. Sie beherzigen nur einige seiner Kochtipps fürs Leben und wundern sich dann, wenn das zu enormen Magenverstimmungen führt. Es macht sie krank. Paulus empfiehlt uns daher, Jesus doch alles zu bringen, wo wir Unterschiede zwischen unserem Leben und Gottes Willen erkennen. Und je konkreter wir unsere Sünden beichten, desto besser. Dietrich Bonhoeffer sagte mal, mit allgemeinen Sündenbekenntnissen pflegen sich die Menschen nur selbst zu rechtfertigen. Die Prüfung aber an den 10 Geboten wird die rechte Vorbereitung auf ein Leben im Licht sein. Testen wir also jetzt doch mal, wo wir stehen. Erstens, welcher Mensch oder welche Sache ist dir wichtiger als Gott? Woran denkst du morgens zuerst und abends zuletzt? Zweitens, wirst du in deinem Denken und Handeln von abergläubischen Vorstellungen bestimmt? Haben Wahrsagerei, Horoskope, Spiritismus und Magie Einfluss auf dein Leben oder das deiner Angehörigen und Hausgenossen? Drittens, fragst du bei deinen Planungen und Entscheidungen nach Gottes Willen? Nimmst du dir genügend Zeit zum Hören auf Gottes Wort oder fließt du in Arbeit und Vergnügen? Viertens, mit welchen Menschen lebst du in Spannung? Wem begegnest du gleichgültig, voll Vorwurf und Verachtung innerhalb oder außerhalb deiner Familie? Fünftens, gibt es einen Menschen, dem du etwas nicht vergeben oder vergessen kannst? Versuchst du anderen äußerlich oder innerlich zu helfen oder suchst du nur Hilfe für dich selbst? Sechstens, ist Gottes Gebot auch auf sexuellem Gebiet für dich maßgebend, sowohl im Blick auf andere als auch für dich selbst? Welches sind die Beweggründe für dein Versagen auf diesem Gebiet? Siebtens, hast du dir etwas unrechtmäßig angeeignet oder Geliehenes noch nicht zurückgegeben? Was brauchst du nicht unbedingt, das aber ein anderer dringend nötig hätte? Erhält Gott seinen Anteil an deinem Verdienst? Achtens, wen hast du belogen? Über wen hast du mündlich oder schriftlich, wissentlich, falsch oder lieblos geurteilt? Neuntens, wen beneidest du heimlich um Aussehen oder Ansehen, um Gaben, Stellung und Besitz? Empfindest du Mitfreude oder Verbitterung, wenn du dich mit anderen vergleichst? Und zehntens, bist du bereit, alles aus Gottes Hand entgegenzunehmen, auch was deinen Wünschen nicht entspricht oder dir unbegreiflich erscheint? In welchem Sinn gebrauchst du die Worte Schicksal und Zufall? Das ging natürlich jetzt ein bisschen schnell, deswegen habe ich all diese Fragen kopiert. Die liegen vorne am Eingang, können Sie sich nachher mitnehmen. Sie liegen in dem verbotenen Bereich rechts, wo eigentlich nichts mehr liegen soll. Damit du durch diesen Beichtspiegel nun wirklich auch die Werke der Finsternis loswirst, sind ein paar Schritte sehr nützlich. Erstens, besinnen. Erforsche mit diesen Fragen dein Gewissen. Zweitens, bereuen. Sag Jesus, dass dir dein Versagen leid tut. Drittens, bekennen. Sag Jesus konkret, wo du gesündigt hast. Und viertens, bessern. Nimm dir vor, dein Verhalten zu ändern und denk daran, welchen Preis Jesus für deine Sünde bezahlt hat. Ich bin mir sicher, dass du mit diesen Schritten aus der Finsternis zurück ins Licht kommst. Jesaja ermutigt dich, wenn er dir zuruft, mach dich auf und werde wieder Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ja, Menschen der Hoffnung legen die Ethik des Lichts an. Wir träumen nicht nur von Gottes Reich, wir schlagen schon heute ganz konkrete Pfade der Hoffnung ein. Wir hoffen nicht nur auf eine Welt, in der Jesus einmal König sein wird. Wir bauen ganz konkret schon an diesem Reich mit. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Schöpfung. Wir gestalten unsere Gesellschaft mit. Wir verbreiten Hoffnung auf dieser Welt. Fridays for Future ist eine tolle Bewegung. Aber ich frage mich, warum wir Christen nicht auf diese Idee gekommen sind. Besser gemacht haben wir es auf jeden Fall bei der Kindernothilfe oder bei World Vision. Das sind zwei großartige Hilfsprojekte, die von Millionen Christen getragen werden. Und genauso gut ist auch unser Einsatz für Pakete zum Leben, mit dem wir tausenden armen Familien auf dem Balkan helfen. Vielleicht merkst du an diesen Beispielen, dass du bisher eher auf falschen Wegen unterwegs warst. Bei dir dreht sich alles nur um dich. Du verplemperst deine Zeit und dein Geld, statt es für sinnvolle Dinge auszugeben. Du spürst, dass du ganz weit weg bist von der Berufung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Dann komm zurück zu Jesus. Dafür ist diese Adventszeit da. Achte darauf, welchen Auftrag er dir gibt. Vernachlässige nicht mehr, was Jesus dir vor die Füße legt und mach dir die Werkzeuge zu eigen, die er dir schenkt. Darum viertens und letztens die Spiritualität der Hoffenden. Paulus schreibt, wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Damit nichts mehr deinem Wiedersehen mit Jesus entgegensteht, hat Jesus dich dementsprechend ausgerüstet. Alles, was du brauchst, sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir dürfen sozusagen in seine Liebe, in sein Heil und in seine Hoffnung hineinschlüpfen, so als würden wir ein Kleidungsstück anziehen. Und wenn dir das immer noch zu abstrakt ist, dann musst du vielleicht neu verstehen, woraus dich Jesus gerettet hat. Der Tag des Herrn ist nämlich nicht nur ein Heilstag, sondern er ist auch ein Tag des Gerichts. Was die Propheten von Gottes Zorn gepredigt haben, war keine Falschmeldung. Nichts ist davon bis heute überholt. Und was uns allein vor diesem Strafgericht rettet, sind unser Glaube an Jesus, unsere Liebe zu Gott und seinen Geschöpfen und unsere Hoffnung auf ein ewiges Leben mit Jesus. Er hat alles für dich getan. Du kannst dich ganz fallen lassen in seine Liebe, in sein Heil und in seine Hoffnung. Du musst auch nicht mehr traurig sein, dass du nicht weißt, wann er kommt. Du darfst dich vielmehr freuen, dass er für dich eben nicht als Gegner, sondern als Freund kommen wird. Und er kommt für dich nicht als Dieb, sondern als Bekannter. Ich möchte dir darum Mut machen, in dieser Adventszeit dich neu Jesus zuzuwenden und auf ihn zu hoffen und zu warten. Du lebst dann wirklich im Licht des kommenden Tages und der Kommende wird mit dir reden. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir uns wirklich neu für Jesus öffnen. Jesus weiß doch, wie lange wir schon auf ihn warten. Aber wir können sicher sein, dass unser Herr uns nicht vergessen hat. Er kommt. Paulus hat den Thessalonichern damals zum Schluss noch einen guten Rat mit auf den Weg in die Wartezeit gegeben. Sie sollten Zweierschaften bilden, kleine Gruppen, in denen sie sich gegenseitig Mut zusprechen und einer den anderen aufbaut. Ich glaube, das wäre auch für uns eine gute Hilfe, um wach zu bleiben und nicht einzuschlafen. Denn jeder von uns braucht es dann und wann, dass ihm jemand sagt, du bist nicht verrückt, wenn du dein Leben auf Jesus setzt. Du bist nicht verrückt, wenn du an ein ewiges Leben nach dem Tod glaubst. Du bist nicht verrückt, wenn du deine Rettung durch Glaube, Liebe und Hoffnung erwartest. Du bist nicht verrückt, wenn du nach 2000 Jahren immer noch auf Jesus wartest. Ich warte auch auf ihn. Und ich bin davon überzeugt, dass er bereits unterwegs ist, um uns zu sich zu holen. Das Licht des kommenden Tages dringt bereits durch. Der Morgenstern ist aufgegangen und durchdringt unsere Nacht.